Und dann waren die 6 Wochen vorbei und dann habe ich mir so gedacht, was ist eigentlich gerade alles passiert? Also ich war einfach für eine Europameisterschaft, ich habe das geplant, habe irgendwie dazu beigetragen, dass das hier umgesetzt wurde, dass die Leute das zu Hause geguckt haben und das war schon so verrückt, der Gedanke.
Jede Produktion hat seine Geschichte und wir erzählen sie. Herzlich willkommen bei der Podcast bei TVN. Mein Name ist Lukas Müller und ich habe heute die Eileen hier sitzen. Eileen, ja, ist Disponentin bei der TVN Live Production und plant richtige Produktion. Und da bleiben wir direkt mal bei der Planung, auch bei der EM 2024. Da warst du dabei und nicht nur dabei, du hast sie auch geplant.
Das ist korrekt, ja. Also erstmal danke, dass ich hier sein darf für die Einladung. Die EM24 habe ich tatsächlich geplant. Wir waren ja in Hamburg und in Berlin als Host. Und das hat tatsächlich 10 Monate vorher schon für mich angefangen. Also da gab es natürlich schon Schritte, die sind weit vorher passiert.
Nein.
Ja, aber für mich ging es 10 Monate vorher los. Ich bin zur Vorbesichtigung gefahren, nach Hamburg, nach Berlin, mal die Stadien angeguckt und mal so über die ersten Sachen gesprochen. Und dann war ich im Sommer tatsächlich 6 Wochen mit vor Ort.
Das heißt, du bist vor allen anderen mal in diese Stadien gefahren, hast dir erstmal angeguckt, was sind das überhaupt für Stadien, hast du vorher schon mal Stadien gesehen?
Ja, nicht so ultra viel, ich fahre jetzt nicht so häufig mit auf Produktionen, aber ich war schon mal in einem Fußballstadion drin, auch auf Arbeit, aber Olympiastadion noch nie und das Stadion in Hamburg auch noch nie tatsächlich.
Okay, also wirklich so für dich Premiere, so ein Stadion wirklich mal ja intensiv zu sehen, wie war das so selber für dich?
Ja, es war abgefahren, wenn man auch drüber nachdenkt, was da alles für passiert ist, dass da Stuhlreihen wurden rausgerissen, um da irgendwelche Plattformen hinzubauen. So, da denkt man halt vorher gar nicht drüber nach, was da alles Monate vorher passiert, wenn da eine Europameisterschaft ausgetragen wird. Und dann hat man auch die ersten Verantwortlichen schon getroffen von der UEFA, sich schon mal kennengelernt, was für Deadlines finden statt, wo gibt es hier Catering, wo ist es, ist natürlich für die Kollegen auch immer interessant.
Das Allerwichtigste.
Genau,
natürlich.
Wo wird dann Catering hier gegessen?
Ja.
So, dass man das halt schon mal alles gesehen hat. Es war schon verrückt.
Und 10 Monate Planung. Mhm. Also, wie kann man sich das Ganze jetzt vorstellen? Also, ich kann es mir jetzt nicht vorstellen, muss ich ganz ehrlich sagen. Wie geht man dann da ran? Ich meine, du hast vorbesichtigt die Stadien und womit fängt man an? Also, woher nimmst du die Informationen? Das brauche ich jetzt, das muss jetzt so geplant werden, die Leute müssen dann und dann anreisen oder
genau,
wie geht man
also
vor?
Es wird ja vorher verkauft so von unseren Sales-Kollegen, die das angeboten haben, wer oder welche Anzahl an Leuten dahin fährt. Und dann ist es halt unsere Aufgabe zu gucken, wer fährt dahin, wer fährt auch wann hin und wer übernimmt welche Position. Also wer kann was von den Tätigkeiten auch. Und dann, da gibt es jetzt keine genaue Struktur, aber man hat halt so einen Plan gekriegt von der UEFA. Man guckt, okay, stimmt da alles drin? Sind da alle Leute, die wir brauchen? Sind die da alle drin? Und dann fängt man an, die Leute zuzuordnen, nachdem sie sich alle akkreditiert haben. Also das ist auch immer so ein großes Thema, Akkreditierung, weil die müssen natürlich alle vorher angemeldet werden.
Und das machst du auch?
Das mache ich normalerweise auch. Bei der EM war es jetzt tatsächlich ein bisschen anders. Da musste jeder sich selber anmelden. Das heißt, man hat einen Link gekriegt und musstest du alle Informationen da, die die brauchten, angeben, Vorname, Nachname, ich glaube sogar Personalausweisnummer, Klamottengröße, weil man ja auch eingekleidet wurde. Und dann sind die Leute im System aufgetaucht. Da ist es natürlich auch an der Dispo eine Aufgabe, die Leute zu erinnern, dass sie das bitte machen. Kennt man auch, das passiert nicht immer so direkt. Und dann muss die Funktion zugeordnet werden. Also wenn du dich jetzt zum Beispiel angemeldet hättest, dann tauchst du im System auf und ich muss sagen, ah, der Lukas, der macht dann das und das. Und,
das habe ich ja gemacht, ich habe mich ja angemeldet. Also hast du das auch gesehen?
Genau, ich habe dich dann im System da gesehen und habe dich dann zugeordnet, dass du Bildtechniker Shading bist
und,
in Hamburg.
Ja, richtig.
Ja.
Und wenn man jetzt, sage ich mal, so ein Riesen, das ist ja ein Riesen-Event. Ich meine, Millionen am Ende haben am Ende das verfolgt und auch das im Fernsehen am Ende miterlebt. Wie ist das so eine heftige Verantwortung am Ende zu bekommen? Weil das ist ja nicht jetzt einfach mal so eine 0815-Produktion, wo jetzt, sage ich mal, am Ende gucken da 100.000 Leute jetzt ungefähr zu. Aber es ist ja wirklich riesig.
Ja, es war, also ich glaube, erst im Nachhinein mir tatsächlich so richtig bewusst, was man da gemacht hat. Weil irgendwie hat man am Anfang gedacht, okay, es ist Hamburg, es ist Berlin, es ist in Deutschland, es ist ein Stadion, meine Kollegen haben das schon 1000 Mal gesehen. Ist halt Fußball, kennen wir auch in- und auswendig, macht man schon irgendwie. So, währenddessen hat man mehr einfach funktioniert, hat das so gemacht. Und dann waren die 6 Wochen vorbei und dann habe ich mir so gedacht, was ist eigentlich gerade alles passiert? Also ich war einfach für eine Europameisterschaft, habe ich das geplant, habe irgendwie dazu beigetragen, dass das hier umgesetzt wurde, dass die Leute das zu Hause geguckt haben. Und das war schon so verrückt, der Gedanke. Wenn man, also
war dir das erst im Nachhinein bewusst?
Schon so richtig bewusst erst im Nachhinein. So nach, ich weiß noch ganz genau, nach dem Finale meine Hotelzimmertür schließen. Ich so, was ist eigentlich gerade passiert? Also es war schon irgendwie ein bisschen Wahnsinn.
Ja, nicht nur die Europameisterschaft, sondern auch das Finale in Berlin hast du ja geplant und warst sogar dabei. Und ich glaube, ich kann mich sogar an einem Foto erinnern, wo ich dich plötzlich auch während des Finals am Set gesehen habe.
Ja, das war auch eine interessante Geschichte. Ich bin ja als Disponentin mitgefahren, habe mich da um Organisation gekümmert, aber war dann tatsächlich beim Finale, habe ich mich wiedergefunden am Spielfeldrand als Tontechnikerin. Habe ich mal ausgeholfen, weil es ist natürlich sehr streng bei so einer Europameisterschaft, wo wer hin darf. Und ich hatte bei einer Akkreditierung so einen zusätzlichen Sticker, dass ich auch ans Spielfeldrand darf. Und dann sollte ich in so einer stressigen Situation mal aushelfen. Habe mich dann beim Finale, nachdem Spanien da gewonnen hat, passieren auch immer Interviews am Spielfeldrand. Und ich stand auf einmal auf der Seite von den Engländern und habe die Interviews betreut. Als Tontechnikerin quasi. Stand dann neben dem Kameramann und habe Mikrofon rausgegeben. Nein. Stand dann da neben Harry Kane und war so, ja, hier ist dein Mikro. Also nicht zu Harry Kane, aber zu der Person, die das Interview geführt hat. Mhm. Habe ich auch gedacht, oh, das ist ja auch mal was Neues.
Ach krass. Und wie ist das passiert am Ende? Ich meine, und du warst ja hautnah dabei, also wirklich ganz, ganz nah, was du wahrscheinlich vorher nicht so warst. Du warst ja wahrscheinlich mal ein bisschen entfernter. Wie kam es dazu, dass du plötzlich da standst und Mikrofone ausgegeben hast?
Ich sollte halt in dem Moment halt aushelfen, weil es passiert natürlich gleichzeitig, an allen Orten passiert irgendwas. So vor allem nach so einem Finale, nach dem Abpfiff, da meine Kollegin Leona, die ist da übers Spielfeld gerannt mit den Spaniern, hat da Interviews geführt. Und da war halt einfach so, dass gesagt wurde, Aileen, du hast eine Akkreditierung, hast du kurz Zeit, hast du Bock, das zu machen? Ich wurde natürlich auch gut an der Hand genommen von dem Kabelkollegen auch, der gesagt hat, das machen wir jetzt hier zusammen. Und dann stand ich da auf einmal und hatte irgendwie Herzrasen, weil ich so dachte, oh, ich weiß gar nicht, wie meine Kollegen das jeden Tag machen, so in der Live-Situation jetzt da ein Mikrofon rauszugeben.
Und dann auch noch so bei so einem wichtigen Spiel. Ja. Also, ne? Ich meine, so Finale, kenne ich aus Erfahrung, ist mal richtig voll. Also einerseits viele Besucher, aber auch ganz viele andere Fernsehleute sind da. Es wird ein riesen Trubel ist da so. Wie kriegt man das gemanagt?
Mit dem ganzen Trubel, man blendet es eigentlich aus. Es ist mehr schon ein bisschen nervig, wenn du irgendwie schnell von A nach B willst und dann musst du dich da durch die ganzen Menschenmassen drängeln, aber eigentlich findet man da immer ganz gut seinen Weg. Man blendet es auch irgendwie aus. Auch als ich da stand und diese Interviews da betreut habe, dass sie ja auch ganz viele Leute dabei zugeguckt haben und ja auch die Spieler, die den Trainer beobachtet haben. In dem Moment ist dir das eigentlich gar nicht so richtig bewusst. Also mir zumindest in dem Moment nicht.
Aber im Nachhinein
dann? Im Nachhinein.
So. Ja. Wie bist du damit umgegangen im Nachhinein? Dann konntest du schlafen oder war für dich so, oh, es ist noch eine aufregende Nacht, das zieht noch mit mir mit?
Ich glaube, es lag gar nicht unbedingt daran, dass ich da jetzt gerade Tontechnikerin war, aber es war schon, 6 Wochen sind vorbei. Es war super spannend und interessant, aber es war natürlich auch eine nervenaufreibende Zeit, ist ja auch irgendwie ganz klar. Und dann kommst du da in dein Hotelzimmer und ich brauchte auf jeden Fall erstmal einen Moment. Ich konnte mich nicht hinlegen und habe dann direkt geschlafen, sondern ich musste erstmal runterkommen.
Es realisieren.
Ja. Und dann war man auch auf einmal so melancholisch, weil man so dachte, jetzt ist es ja auf einmal vorbei. Irgendwie gingen die 6 Wochen so schnell rum. Also ich brauchte definitiv noch. Ich war erst auf meinem Zimmer und bin dann aber nochmal zu 2 Kolleginnen, da sind wir nochmal kurz quatschen. Ich komme gerade irgendwie noch nicht so richtig zurecht. Ja.
Ja, krass. Und gab es aber auch Probleme bei der Planung oder auch beim Personal?
Also was heißt Probleme? Aber es funktioniert natürlich nicht immer alles glatt. Also ich habe noch nie eine Produktion erlebt, wo alles so durchrutscht.
Ach so.
Aber, aber zumindest so große Produktionen nicht. Ne? Bei einer, also ich weiß die Anzahl nicht mehr, wie viele Leute da, aber in Hamburg, du weißt selber vor Ort, ich in Berlin, wie viele Leute da rumgelaufen sind, nicht nur von uns, sondern dann passiert das natürlich, wenn du die Leute im System irgendwie akkreditieren willst, dann hat es beim nächsten Mal das gar nicht übernommen, dann fehlt irgendwie ein Hotelzimmer oder so, die haben wir in dem Fall nicht selber gebucht, da musste man auch immer drauf achten, haben die Leute alle die Sachen, die sie brauchen, da muss man dann halt immer ein bisschen hinterher sein. Man musste bei der Akkreditierung aufpassen, das war halt ein bisschen das Gemeine, weil jeder selber seine Sachen angegeben hat. Und wenn du dann in Berlin angekommen bist und du hast deinen Zweitnamen vergessen oder unsere Kollegin
also,
Zoe.
Das ist auch wichtig. Also man muss wirklich jede Detail angeben.
Man muss alles, wie es auf dem Personalausweis geschrieben ist, musst du es angeben. So, unsere Kollegin Zoe hatte, glaube ich, die hat so ein Accent aigu auf dem E und hatte das, glaube ich, nicht angegeben, aber auf dem Perso stand. Oder es war andersrum. Sie kam nicht rein. Wegen dem Strich. Über dem E.
Okay.
Das hat dann zum Glück nicht so lange gedauert. Die haben das dann neu eingegeben. Dann musste es nochmal irgendwie durchgecheckt werden, durchlaufen werden und dann kam sie rein. Wir hatten aber auch zum Beispiel einen Kollegen, der stand da und dann ist bei rausgekommen, dass er irgendwann mal bei einer Demo dabei war, zufällig irgendwie die Daten aufgenommen wurden von der Polizei, eigentlich gar nicht so richtig involviert war. Das hat die Polizei aber abgespeichert und man muss halt vorher polizeilich überprüft werden. Dann stand er da und kam nicht rein.
In Berlin. Das heißt, bei jedem kleinen Delikt, den man mal gemacht hat im Leben und das polizeilich erfasst worden ist, ist theoretisch ein No-Go für die UEFA und dann war Ende im Schacht.
Am Ende des Tages nicht mal wirklich für die UEFA, die das ja nicht entscheidet, sondern die Polizei sagt, da steht was in deiner Akte, du kommst hier nicht rein. Und das war in dem Moment und in dem Fall jemand, der elementar für diese Produktion war, der super wichtig war. Und dann stehst du da und denkst du, was machst du denn jetzt? Das ist erster Tag, du bist sowieso schon aufgeregt und gestresst und dann alle sind drin und der Kollege ruft dich an und sagt, ja, die lassen mich hier nicht rein.
Okay, und dann Produktion abgesagt, oder?
Genau, dann haben wir alles eingepackt und sind
vorgefahren. So wie man sich vorstellen.
Genau. Ja,
gut, wenn der eine Kollege nicht kann, dann gehen wir halt auch alle.
Genau, es hing alles an ihm und dann haben wir gedacht, lohnt nicht mehr. Ja. Nee, und dann ging es hin und her mit der UEFA, die natürlich auch gesagt hat, irgendwie können wir da nicht so richtig was machen, weil wenn die sagen, nein, dann geht das nicht. Aber wir waren so, wir stehen hier mit einem Ü-Wagen, der ist auch gerade neu und der ist einfach super wichtig für diese Produktion.
Der Ü8 war das,
der ne? Der Ü8, der war ja gerade...
Seine erste Produktion eigentlich so in dem Sinne.
Ja, genau. Und dann ging es hin und her, UEFA, Polizei, Markus Osthaus und dann ging es dann irgendwie. Es hat ein paar Tage Verzug, gab es, ich glaube 2-3 Tage später und dann...
Ach so, und dann durfte er auch wirklich diese 2-3 Tage nicht rein und was hat er gemacht? Freizeit gehabt oder gewartet?
Ja, so ungefähr Freizeit gehabt, aber wahrscheinlich den ganzen Tag telefoniert mit irgendwelchen Leuten, ob man dann doch irgendwie reinkommt, versucht der Polizei das zu erklären und halt Telefonsupport für die Leute, die schon im Stadion waren, gegeben. Also ich glaube, so viel Freizeit hatte er am Ende nicht, aber war im Hotel in Berlin. Er hat jetzt nicht aufgegeben und ist dann nach Hause gefahren, sondern ist dann da geblieben und hat wirklich gehofft und wir haben alle die Daumen gedrückt und dann hat es zum Glück geklappt.
Zum Hotel und auch die lange Zeit kommen wir gleich mal zu sprechen, aber vielleicht wäre es auch nochmal interessant, was macht denn eigentlich eine Disponentin?
Generell bei der EM oder
insgesamt
im Arbeitsalltag?
So.
Also am Ende des Tages, wir haben ja jetzt in der TVN Live Production, wo ich angestellt bin, also wir haben ja natürlich auch die Production und die Live Production, haben wir so ungefähr, ich glaube es sind 180 Mitarbeiter, die natürlich alle verplant werden müssen. Also die auf Produktion fahren und irgendwie müssen sie eingeplant werden und irgendwie müssen sie auch hinkommen und auch wieder nach Hause kommen. Bei uns ist das ein bisschen aufgeteilt. Also es gibt die so das Travel Management, die Hotels und Flüge buchen. Dann gibt es die Personaldispo, die einplant, wer wohin fährt, die jetzt zum Beispiel gesagt hat, der Lukas, der fährt nach Hamburg.
Was übrigens sehr angenehm ist, dass man das selber nicht machen muss, sondern
genau.
Es wird alle für einen alles getan,
genau.
Ne? Dass ich von A nach B komme.
Ja, und ich lese dann, oh, der Lukas ist dabei, wie kommt er denn von A nach B? Also ich sitze in der Produktionsdisposition und von mir kommt am Ende dieses PDF-Dokument, wo drin steht, wer reist wie an und wie kommt er auch wieder nach Hause oder wo auch immer er hin muss. Es ist ja nicht immer so einfach, dass man sagt, alle kommen aus Hannover, alle fahren nach Hannover, sondern da gibt es ja auch Produktionen davor und danach, was man alles beachten muss.
Was ist so, worauf man jetzt speziell beachten muss, wenn du sagst, kommen jetzt nicht alle aus Hannover? Das heißt, unser ganzes Team besteht aus mehreren Leuten, die woanders herkommen?
Genau, wir haben ja nicht nur eine Niederlassung. Das heißt, dann kommen da manche von zu Hause von Hannover, es kommen manche von Flörsheim am Main, wir haben Freelancer, die wir auch planen. Oder dann hast du halt eine Produktion, du bist bei der Conference League Donnerstag, hast du ein Spiel, hast Freitag Rückreise, fährst aber vielleicht ja gar nicht nach Hause, sondern fährst zum nächsten Spiel und musst dann irgendwo hinreisen. Muss man natürlich darauf achten, dass man die Leute nicht einfach stumpf dahin schickt, wo sie wohnen, sondern was sie auch als nächstes machen müssen. Da muss man ein bisschen... Bisschen sortieren, bisschen organisieren, dass man guckt, dass man alle auch an die richtigen Orte schickt und dann halt plant man Autos ein, man bucht Bahntickets, man bucht Mietwagen, man bucht Flüge, wenn es ins Ausland geht. In Deutsch fliegen wir nicht, aber halt, wenn wir eine Auslandsproduktion haben und sowas alles passiert auf meinem Schreibtisch.
Du warst viel im Ausland und da ist natürlich auch in der Disposition und auch Planung wichtig, dass natürlich die Ü-Wegen und auch das Equipment am Ende ins Ausland kommt, vor allem wenn es nicht die EU ist. Wie geht man denn da vor? Ist das so ganz einfach, dass ihr jetzt einfach sagt, du musst jetzt dahin fahren und dann fährt der Ü-Wagen oder das Equipment dahin?
Nicht ganz leider. Also in der EU ja, da macht man dann die Reiseplanung und dann schickt man die Ü-Wagen dahin. Aber wenn das jetzt außerhalb der EU ist, braucht man immer ein Carnet. Also man muss immer anmelden, ich komme mit dieser Technik und mit der reise ich auch wieder ab, dass man da nichts rein- oder rausbringt, was man nicht darf. Und da muss immer vorher geplant werden. Es muss immer der Zoll vorher kommen. Also wir sind jetzt nicht super doll involviert in dieser Abwicklung von dem Kané. Aber du musst natürlich immer auch mit auf dem Schirm haben, ob das Land, wo wir hinreisen, in der EU ist oder nicht. Und dann muss das alles angemeldet werden. Dann kommt dann der Zoll vorbei, guckt alles durch, die Papiere. Es muss genau das, was an Technik, was ja wirklich viel ist bei uns in einem Rüstwagen, muss alles mit aufgeführt werden. Wie schwer sind die Autos? Und dann muss der Zoll da seinen Stempel drauf geben und dann kann es auch mal bei der Einreise ein bisschen länger an der Grenze dauern tatsächlich für die Fahrer. Also wir waren jetzt erst in Serbien, was auch nicht in der EU ist, wo ein Kané vorher gemacht werden musste und die standen ein paar Stunden tatsächlich an der Grenze. Ja, die hatten noch relativ Glück, die standen glaube ich 4-5 Stunden, alles mit eingeplant tatsächlich. Wir haben eine Nacht vorher relativ nah an der Grenze übernachtet. Dann sind die früh los, sind hin und dann musst du da zu einem Zollagenten und musst dann deine Sachen da nochmal abstempeln lassen. Das ist natürlich für die Fahrer auch super aufregend und das muss gut geplant sein, weil sonst kommst du nicht rein und das wäre blöd für eine Produktion.
Das heißt, wenn man nicht reinkommt, würde am Ende wirklich die Produktion nicht stattfinden können. Das heißt, so ein Kané und Zollanmeldung ist ja verdammt wichtig.
Ja, definitiv. Also das hatten wir zum Glück noch nie, dass dann gesagt wurde, kannst du wieder umdrehen. Aber wenn die Ü-Wagen nicht reinkommen, kannst du ja da nicht an der Grenze sagen, doch, ich fahre jetzt. Also das ist auf jeden Fall sehr wichtig. Da muss vorher alles ordentlich geplant werden.
Ach krass. Und jetzt die Zuhörer und auch Zuschauer bei uns auf Instagram, die sagen das so, muss doch eigentlich voll einfach sein, weil warum macht denn die eine Crew nicht auch direkt das nächste Spiel?
Es klingt, in der Theorie kann es, manche Produktionen sind auch simpel. Da ist irgendwie Bundesliga machen wir ja jedes Wochenende, da flutscht das dann so durch und dann funktioniert das auch. Aber es gibt halt Produktionen, da wird auch unterschiedliche Größe natürlich. Ein zweites Bundesligaspiel machen wir nicht mit der gleichen Größe wie ein Champions League-Spiel, mit den gleichen Menschen. Dann werden unterschiedliche Tätigkeiten angefordert, was die Leute auch können müssen. Die Ü-Wagen, die ja variieren. Vielleicht kann nicht jeder Ingenieur, jeder Ü-Wagenleiter den gleichen Ü-Wagen. Und dann muss halt einfach darauf geachtet werden, dass das da alles ordentlich organisiert wird und auch ordentlich drinsteht am Ende.
Klingt anstrengend.
Kann auch anstrengend sein, ja. Es so. Macht auch Spaß, aber es kann natürlich auch manchmal, weil es ist, ich habe keine körperlich anstrengende Arbeit, ich bin nicht in einem Stadion und schleppe Cases, aber es ist mental schon, dass du manchmal so, wenn du 6 Produktionen gleichzeitig planst, denkst du, okay, über was reden wir gerade, wer muss jetzt wohin, da musst du schon ein bisschen, musst du zusammenkriegen.
Wie ist es, so sag ich mal, mitarbeitergerecht zu werden, weil manchmal ist es ja auch so, irgendwelche privaten Ereignisse passieren bei dem einen oder anderen, jemand wird krank, wie geht man damit um?
Da muss man schon, in unserem Job muss man sehr flexibel sein, also generell, ich würde sagen, also TVN achtet schon sehr auf so private Sachen, wenn die passieren, wir versuchen da immer mit den Leuten zu reden. Wenn jemand krank wird, ist jemand krank und dann reagiert man halt. Dann guckt man nach Ersatz, man guckt, ob man Leute irgendwie umschieben kann, ob jemand einspringen kann. Man muss einfach flexibel sein in dem Job. Aber man muss auch in der Dispo damit leben können, dass man es nicht allen gerecht machen kann. Ich glaube, das war so das, was ich auch am meisten lernen musste, dass du manchmal Entscheidungen triffst, die nicht jedem gefallen wird. Da sind vielleicht so 50% dabei, die sagen, ja, finde ich gut, dass wir es so machen. 50% sagen, hätte ich anders gemacht. Und damit muss man halt am Ende des Tages einfach leben, dass da nicht alle
happy sind.
Alle happy sind, aber du machst es nach bestem Gewissen und dann ist es am Ende des Tages auch okay.
Ja, manchmal hat man, also ich kann es nur von meiner Anfangszeit erzählen natürlich, man denkt, was haben die denn da jetzt geplant? Das macht ja überhaupt gar keinen Sinn. Im Hinterher weiß man so, ja, woher sollten sie es auch eigentlich teilweise wissen, weil das ist halt, seid nicht mit draußen, ihr seid nicht immer mit im Geschehen. Zwar bist du jetzt schon oft dabei gewesen, aber andererseits kann ich mir schon vorstellen, dass es schon schwierig ist, manchmal, vor allem am Anfang, da auch wirklich Gegenwind aus dem Set oder von den Mitarbeitern zu bekommen, ja, und damit auch umzugehen, oder?
Ja, man findet da so seinen Weg mit. Also ich meine, ich bin jetzt seit mit der Ausbildung 7 Jahre schon dabei, das ist ja jetzt schon ein bisschen.
Ja,
ein bisschen. Und dann lernt man so damit umzugehen oder halt man nimmt Kritik auch an. Oder man sagt halt, okay, wenn irgendwas ist, was nicht funktioniert hat, dann komm auf mich zu, rede mit mir und entweder ich erkläre dir, warum es so war. Oder ich merke, okay, war wirklich nicht so cool, dann mache ich das nächste Mal anders. Und deswegen fahre ich auch so gerne mit auf Produktion. Du siehst die Abläufe ja gar nicht so richtig im Büro. Und du weißt einfach viel mehr, was machen die Leute da vor Ort, wenn du auch mitfährst.
Und kannst du dir einfach aussuchen, wo du jetzt mitfährst?
Aussuchen nicht. Also ich bin jetzt noch nie irgendwo hingefahren, wo ich so dachte, da wurde ich jetzt gezwungen, mit hinzufahren. Aber ist schon, dass man da Absprachen trifft und manchmal ist es halt auch gefordert und auch, würde ich sagen, wichtig, dass man mit vor Ort ist, so wie bei der EM zum Beispiel. Oder jetzt Ende Mai bin ich bei der Champions League beim Finale in München mit dabei. Da macht das schon Sinn, dass die Person, die das alles über Monate hinweg geplant hat, da auch mit vor Ort ist, wenn irgendwas passiert.
Dass man halt dementsprechend vor Ort auch reagieren kann und nicht jetzt im Büro sitzt und am Schreibtisch irgendwie,
ja,
kann ich nichts mit der Information anfangen, ich bin ja nicht vor Ort. Oder?
Ja, es geht natürlich auch aus dem Büro raus, ne? Wenn dich jemand anruft, hier, ich habe gerade ein Problem, so, was irgendwas Organisatorisches ist, aber die Wege sind einfach viel kürzer. Wenn du vor Ort bist, so die Kollegen da in Berlin zum Beispiel mit der UEFA, war super, mit denen zusammenzuarbeiten und dann bist du halt kurz über den Compound rübergegangen, warst da im Büro und hast kurz geschnackt und hast das da gemacht. Und das ist natürlich einfach viel einfacher und viel persönlicher, wenn du mit vor Ort bist.
Mhm. Kann man sich das vorstellen? Ich meine, geplant war es ja jetzt fertig und dann bist du vor Ort. Ist es so, du wartest, bis Probleme auftauchen oder ist tatsächlich auch die ganze Zeit was zu tun gewesen jetzt bei der EM?
Ich kann im Nachhinein, wenn ich so drüber nachdenke, ich war ja 6 Wochen da. Da denke ich so, was habe ich wirklich von morgens bis abends gemacht? Das war jetzt kein geregelter Arbeitsablauf, wo ich so denke, ich hatte den ganzen Tag zu tun, aber was habe ich da eigentlich gemacht? So, man reagiert, wenn irgendwelche Probleme auftreten, man hilft bei den Leuten im Set. Also ich bin auch gerne, ich sitze dann nicht nur im Ü-Wagen an meinem Laptop, sondern helfe auch den Leuten gerne. Oder wir hatten jeden Morgen hatten wir Meetings, wo dann die Ü-Wagenleiter gesagt haben, Aileen, viel Spaß, du machst das, du nimmst alle wichtigen Informationen mit. Und man versucht dann natürlich auch die wichtigen Leute, die da irgendwas programmieren müssen, da so ihren Job im Ü-Wagen haben, auch ihre Sachen machen zu lassen. Ist so, das ist gut, dass du das da machst, dass du da sitzt und ich kümmere mich um den Rest. Und dann saß ich da halt jeden Morgen mit der UEFA, bin die Key-Timings durchgegangen, wann finden Interviews statt, muss man auf irgendwas Bestimmtes achten heute. So, und das macht man dann vor Ort und spricht mit den Leuten. Wir hatten Shuttles, ich glaube, die hattet ihr in Hamburg auch,
ja,
ne? Shuttles
auch, ja.
Vom Stadion zum Hotel. Dann haben die Zeiten halt manchmal uns gar nicht gepasst, weil man so denkt, das...
Nee, das war wirklich eine große Schwierigkeit. Ja. Und das, was einigen Kollegen passiert ist, die haben den falschen Shuttle genommen zum falschen Hotel.
Oh, das ist auch gut, ja, das gab es bei uns zum Glück nicht.
Wir sind ja heute Morgen mit dem Bus gekommen, dann muss es ja auch derselbe Bus sein, der wieder zu dem Hotel fährt, wo ich hin
muss.
Das
hatten wir zum Glück nicht. Wir hatten nur einen Shuttle zu einem Hotel. Aber dann ist ja manchmal so, die planen das, weil sie es natürlich auch nicht vorher wissen, wie genau laufen die Sachen ab. Und dann passen die Shuttle-Zeiten einfach so gar nicht. Und dann sprichst du halt mit den Leuten, ist so, können wir das irgendwie nochmal ändern? Können wir das anpassen? So, und das machst du dann halt einfach vor Ort.
Hm, verstehe. Und jetzt warst du vor Ort und konntest du was auch von den Spielen sehen selber?
Definitiv, ja.
Also im Stadion selber oder nur am Ende auf Monitoren?
Nee, im Stadion auch. Also ich war auch.
Kannst richtig mitfiebern.
Ja, ja, genau. Manchmal war es mir relativ egal, wer gespielt hat, muss ich sagen. Wir hatten leider,
aber Hauptsache EM, ich bin dabei.
Genau. Wir hatten leider nicht das Glück, dass die deutsche Nationalmannschaft bei uns gespielt hat, weil die dann ja leider rausgeflogen sind. Aber ich hatte dann wirklich, wir hatten so Kameraplattformen, wo man dann stehen konnte, wo man zuschauen konnte. Natürlich sollte jetzt keine 20 Leute von uns stehen, so, ne? Aber ich hatte schon die Möglichkeit, mir da auch Spiele anzugucken. Also es war cool, war nochmal ein anderes Feeling.
Das spricht ja aber auch für deine gute Planung am Ende, dass am Ende während des Spiels alles lief.
Ja, finde ich auch. Also no news are good news, ne? Also in dem Moment war wirklich, wenn man nichts hört, läuft alles. Das Spiel wird übertragen anscheinend. Ich meine, ich sehe es ja jetzt hier vor Ort, läuft alles und ja.
Voll gut.
Ja.
30 Tage warst du nicht zu Hause, warst du unterwegs. Hört sich erstmal jetzt richtig anstrengend an. Ich meine, 30 Tage ist ein ganzer Monat, den man nicht zu Hause ist. Wie sieht das aus? Arbeitet man da wirklich jeden Tag?
In meinem Fall schon. Also ich habe schon jeden Tag gearbeitet, weil natürlich auch, wenn die anderen Off-Days hatten, da konnte man natürlich auch nach Hause fahren. Ich war einmal zwischenzeitlich, oder zweimal war ich, glaube ich, zu Hause für so ein paar Tage, für zweieinhalb Tage. Ich war mal natürlich immer 24/7 erreichbar. Also nicht 24/7, das ist ein bisschen übertrieben. Wurde jetzt nicht abends um 23 Uhr angerufen.
Aber um 0 Uhr dann.
Genau. Nee, wenn irgendwas ist, dann wird man halt auch kontaktiert. Aber es gab natürlich auch Off-Days, wo ich vielleicht mal ein bisschen paar E-Mails geschrieben habe, irgendwie Telefonate bin ich reingegangen, aber ich war in der Stadt. Ich habe sehr tolle Foodspots in Berlin erkundet. Das war wirklich toll. Und dann hat man natürlich auch mal Freizeit, wo man nicht ins Stadion geht, die Zeit da vor Ort genießen kann, mit den Leuten da was machen kann und auch ja einfach ein bisschen Freizeit hat.
Das heißt, ich bin nicht wirklich jetzt 30 Tage jeden Tag im Stadion, sondern Ich habe theoretisch meine Produktionstage bzw. Aufbautage, da bin ich vor Ort und dann gibt es halt Off-Days, wie du es genannt hast, wo ich als Mitarbeiter entscheiden konnte, so war es zumindest in Hamburg, fahre ich jetzt nach Hause, dann wurde ein Shuttle von der Dispo geplant, dass man nach Hause fährt oder bleibe ich vor Ort und in meinem Fall habe ich mir Hamburg angeschaut und du hast dir dann dementsprechend Berlin angeschaut.
Genau, also bei uns war das genauso, dass sich die Leute entscheiden konnten, will ich nach Hause, will ich nicht nach Hause. Das habe ich relativ flexibel gehandhabt, weil wer will vorher, 3 Monate vorher sagen, ja, da möchte ich nach Hause, das weiß man natürlich noch nicht. Und dann, wir waren ja mit Bullis vor Ort, wir sind ja auch, ihr seid ja auch nach Hamburg gefahren mit Autos und wir sind auch mit Bullis nach Berlin gefahren. Und dann hat man halt einfach spontan geguckt, wie viele Leute melden sich, die nach Hause wollen, machst einen Bulli voll, sprichst dann ab, wann wollt ihr dann wieder hier sein oder wann müsst ihr wieder hier sein. Und wir hatten eine WhatsApp-Gruppe, wo wir das alles kommuniziert haben und dann hat man das da auch vor Ort geregelt. Und ich habe halt auch 2-mal die Chance genutzt, nach Hause zu fahren. Und dann hatten wir einmal, ich glaube, 2 oder 3 Off-Days sogar, die wir dann halt einfach gedacht haben, wenn wir schon mal hier sind, warum nicht sich die Stadt angucken.
Ja, hat sich auf jeden Fall sicherlich gelohnt.
Ja.
Bei uns gab es auch viel Spaß. Wir hatten Grillfest von der UEFA veranstaltet. Wir hatten gutes Essen. Wir konnten Fußball spielen selber, zwar nicht auf dem Rasen. Bei uns wurde nämlich der Rasen ja ausgetauscht. Da kam die UEFA und hat gesagt, der Rasen ist nicht gut, der muss neu gemacht werden. War ein kleiner Vorteil für uns. So haben keine Mannschaften bei uns trainiert. Das hieß, wir hatten nicht dieses Match der -1, wo wir das noch aufzeichnen mussten. Die haben nämlich woanders trainiert und hatten dadurch ein bisschen mehr Zeit, um, ja, sag ich mal, selber ein bisschen zu kicken auf dem TV-Compound. Gab es bei euch sowas auch in Berlin?
Wir haben auf TV-Compound haben wir nicht Fußball gespielt, also wir hatten nicht so viel Platz tatsächlich, bei uns war der TV-Compound relativ voll, auch der, wo die Unitrucks standen, also die halt Beistellungen gemacht haben, da war auch immer relativ gut zu tun, die Niederländer fand ich witzig, die haben schön Banner und Flaggen aufgehangen, als die da waren, als die Niederländer bei uns gespielt haben. Wir hatten zum Schluss aber tatsächlich, weil wir waren ja alle in Blau gekleidet, du ja auch, wir hatten ja schon, wir wurden ja ausgestattet, blaue Hosen, blaue T-Shirts.
Alles.
Alles Schuhe, auch. Schuhe waren auch blau, genau.
Ne, gab eine Cappy, ich, genau, blau. Aber enttäuscht war ich, dass es keine Socken gab.
Stimmt, die ne? haben noch gefehlt, die blauen Socken. Und dann hat man irgendwann haben wir uns gedacht, irgendwie sehen wir aus wie Schlümpfe. Wir komplett in Blau. Und dann hat sich jemand, ich weiß ehrlich gesagt gar nicht mehr wer, hat sich gedacht, wir bestellen jetzt einfach Schlumpfmützen.
Wie, einfach online bestellt, oder?
Einfach online bestellt für die ganze Crew. Und dann sind wir da zum Schluss, sind wir mit Schlumpfmützen rumgelaufen. Weil
ach, ich erinnere mich, ein Foto gab es auf jeden Fall. Ja, so ein ganzes Gruppenfoto, wo ihr alle, glaube ich, so eine Schlumpf...
Genau, haben wir alle aufgesetzt. Christoph Moll war Papa Schlumpf, der hatte die rote Mütze auf.
Das passt genau. zu Christoph auf jeden Fall.
Ja, und dann haben wir ein Gruppenfoto damit gemacht, weil wir gedacht haben, es muss einfach. Und die UEFA fand es auch witzig, alle, die da rumgelaufen sind, weil du hast da automatisch den Leuten dann so ein Lächeln ins Gesicht gezaubert. Also die Leute fanden es witzig. Und dann sahen wir alle aus wie Schlümpfe.
Und dann seid ihr den ganzen Tag da noch mit rumgelaufen? Oder?
Ich nicht. Okay. Ich habe es irgendwann abgesetzt. Aber es gab Kollegen, die sind dann im Set damit auch rumgelaufen.
Auch mehrere Tage?
Nee, ich glaube, also es war der eine.
Okay. Ja. Ah, witzig. Bei uns war eine ganz lustige Story. Gaffer hält ja die Welt zusammen, vor allem bei TVN, sage ich immer so. Das ist das Arbeitsmaterial ohnehin. Also ohne Gaffer findet keine Produktion für eigentlich statt. Und wir hatten einen Kollegen, der war ein bisschen frech. Der hat mit einem anderen Kollegen sich so ein bisschen gezankt. Und dann hat er gesagt, hol mal das Gaffer. Und dann hat er eine Kollege plötzlich angefangen, den anderen Kollegen an den Ü-Wagen festzugaffern.
Ah ja, klar.
Und das war relativ lustig, weil er halt so teilweise in der Luft hing, am Ü-Wagen festgegaffert. Vorher wollten wir ihn tatsächlich, also eine große Kabeltrommel aus Holz festgaffern und ihn dann über den TV-Compound rüberrollen lassen, aber da hat er sich doch zu sehr gewehrt.
Komisch, verstehe ich gar nicht.
Noch nicht.
Nee. Aber am Ü-Wagen ist auch gut, ja?
Ja.
Merkt man mal, was Gaffer alles kann, wenn er ganzen Menschen an Ü-Wagen klingt.
Und da sieht man mal, wie er, ne, Gaffer rettet auch teilweise auch Produktion, sage ich immer dazu. Ne?
Definitiv.
Gab es denn schon mal, sage ich mal, so einen Planungsfehl bei dir, dass jetzt, sage ich mal, fast eine Produktion vielleicht in den nicht stattfinden konnte?
Das zum Glück nicht. Also ich habe jetzt noch nie gedacht, oh, das habe ich jetzt irgendwie so verhämmert, dass das nicht stattfinden kann. Es gab aber natürlich schon echt einige Sachen, wo man gedacht hat, oh, das war jetzt blöd oder man hat einen Fehler gemacht, die passieren halt. Ich erinnere mich noch, weil da, weiß ich noch, da wurde mir sehr warm, als mir das passiert ist, als mir das aufgefallen ist. Ich habe Flüge gebucht.
Und wahrscheinlich falsche.
Mhm, ja. An einem falschen Tag.
Ach, falschen Tag?
Ja. Die Strecke war richtig, der Tag war nur falsch. Ich weiß gar nicht mehr, ob ich mich im Monat vertan habe oder in der Woche, aber es ist mir dann aufgefallen. Und dann Herzrasen, denkst du so, Gott, was machst du denn jetzt? Du hast einfach falsche Flüge gebucht, das kostet alles Geld. Und dann gibt es zum Glück aber Airlines, wo du das innerhalb von 24 Stunden wieder stornieren kannst. Das ist nicht bei allen, genau.
Ah ja, ich kenne das nämlich auch so, dass man meistens immer noch die Steuer und so weiter muss man trotzdem bezahlen und man kriegt nur den Flugpreis oder so wieder.
Und dann hat man halt so ein, ich habe das dann alles wieder storniert und dann hat man halt den, ich glaube, wir haben nicht den Preis so wieder auf die Kreditkarte gekriegt, sondern so Gutscheine quasi bei der Airline. Aber es ist im Endeffekt egal, weil ich brauchte ja die Flüge auch bei der Airline. Also es hat sich dann nichts genommen. Aber in dem Moment denkst du dir natürlich schon so, oh Gott, scheiße, was hast du da gemacht?
Aber war das knapp? Also hast die Flüge gebucht und das war theoretisch schon kurz vor der Produktion ist aufgefallen, oder du hast die Flüge gebucht und es am selben Tag noch aufgefallen?
Es ist am selben Tag noch aufgefallen.
Ach so, also noch rechtzeitig, also wirklich rechtzeitig.
Ja, also das wäre mein Albtraum, glaube ich, wenn ich Flüge buche und dann stehen die Leute am Flughafen, gucken drauf und sind so, oh, das ist, mein Flug geht eigentlich erst in einer Woche. So, das zum Glück nicht.
Ja, nicht schlecht.
Ja, passiert halt mal.
Und wurden auch schon mal Mitarbeiter vergessen, einfach auch jetzt so ein Flugticket mal zu buchen oder auch bei Produktion? Weißt du das?
Bestimmt schon mal. Ich glaube, mir ist es noch nicht passiert, hoffe ich.
Zumindest aber das weißt du nichts bis heute davon.
Ja, ne? Vielleicht haben sie es selber gelöst, um mich zu informieren. Aber nee, ich glaube, zumindest also Flugtickets buchen habe ich, glaube ich, noch nicht vergessen. Wir hatten nur mal die Situation, als wir die EM in St. Petersburg gemacht haben. Da kamen die ganzen Reisebuchungen aber nicht über uns, sondern über den Kunden. Und dann alle aufgeregt, war St. Petersburg und so. Das ist ja auch ein außergewöhnlicher Ort, wo man dann hinfährt. Das ist jetzt nicht so Hamburg-Berlin.
Und es war noch Corona während
Und es war noch Corona. Und dann rief ein Kollege an am Hannover Flughafen. Ja, ich habe keinen Flug. Ich habe nicht von, ich glaube, die mussten in Frankfurt umsteigen. Er hatte ab Frankfurt einen Flug, aber nicht Hannover nach Frankfurt.
Ach so.
Ja, und dann standen wir da. Also, okay, cool, interessant. Und dann, ich weiß gar nicht mehr, wie wir es gelöst haben. Ich glaube, wir haben
Helikopter ihn dann
genau, wir haben unseren Privatjet von TVN dann genommen. Nee, wir haben dann, glaube ich, auf eigene Faust dann einfach schnell einen Flug gebucht. Aber sowas gehört halt auch dazu, musste halt schnell reagieren können.
Krass. Ein bisschen Freizeit hat man ja ein bisschen, hast du ja schon erzählt, bei der Europameisterschaft. Hat man das bei anderen Produktionen auch? Ich meine, du warst ja schon relativ viel auch unterwegs, ne?
Je nach Produktion ist das natürlich ein bisschen unterschiedlich. Also wenn es Produktionen sind, die wir regelmäßig machen, kennt jeder die Arbeitsabläufe. Mhm. Und dann weiß jeder, was zu tun ist. Jeder kennt den Kunden und dann hat man vielleicht auch mal ein bisschen mehr Freizeit. Und dann kann man sich auch was von den Orten angucken. Also ich habe zum Beispiel, Reiseziele, die ich hatte, habe ich mit TVN abgehakt. Also zum Beispiel, ich wollte immer mal nach Rom. Und dann haben wir für Servus TV ein Spiel in Rom gemacht.
Und du hast gesagt, da fahre ich auf jeden Fall mit.
Da habe ich gesagt, da fahre ich mit. Das ist meine Produktion, so ungefähr. Nee, hat geklappt. Und dann war ich auf einmal in Italien. Und das war eine sehr entspannte Produktion, lief alles gut. Und dann hast du das Kolosseum dir angeguckt, hast Pizza in Rom gegessen, hast Eis in Italien gegessen. Es war cool.
Also dafür ist auf jeden Fall ausreichend Zeit immer.
Ja, klappt eigentlich schon immer relativ gut. Man hat vielleicht nicht immer, man hat da jetzt keinen ganzen Tag, es ist kein Urlaub. So, du bist immer noch da, um zu arbeiten. Aber wenn du dir die Zeit nehmen möchtest, wenn es jetzt zum Beispiel auch ein spätes Spiel ist, also du hast ein 21-Uhr-Spiel, hast du relativ spät Dienstbeginn, kannst du immer den Vormittag nochmal nutzen, um dir was anzugucken, wenn du das denn willst. So, es gibt natürlich Kollegen, die sagen, entweder ich war in der Stadt schon 12 Mal, will ich nicht, oder bin müde, hab keine Lust, dann bleiben auch Leute im Hotelzimmer. Aber wenn man da Bock drauf hat, kann man auf jeden Fall immer so sich noch was von der Stadt angucken.
Einer deiner ersten Produktionen war ja auch Paris, die du mitgeplant hattest, ne?
Das war so meine erste große Produktion,
ja. Wie war das für dich? Ich sage mal, ist ja auch Ausland. Ich meine, Deutschland, haben wir ja vorhin gehört bei der EM, zum Glück findet die in Deutschland statt, ist so ein bisschen einfacher. Paris ist am Ende Frankreich, ist ein bisschen was anderes. Da fährt man wahrscheinlich nicht einfach mal hin, um das kurz noch zu besichtigen.
Nee, ich war nicht vor Ort, um das vorher zu besichtigen. Und dann musst du natürlich auch gucken, du musst Flüge buchen, weil die... Wir sind nicht mit dem Auto hingefahren. Ich glaube, es gab sogar 2, 3 Kollegen, die mit dem Auto hingefahren sind oder mehrere, weil Flüge sind auch ganz schnell ausgebucht. Weil hin klappt vielleicht noch, weil wir sind ja natürlich viel früher am Produktionsort als jetzt die Fans zum Beispiel. Aber alle möchten am Match der Plus 1 nach Hause fahren, so wie wir auch.
Und ach dann, ja, das kenne ich, ja.
So, und dann sind Flüge ausgebucht. Und dann sind tatsächlich ein paar Kollegen sind mit dem Auto nach Paris gefahren und dann halt auch wieder nach Hause gefahren. Das muss organisiert werden. Dann Ü-Wagen kommt natürlich auch nicht so einfach nach Paris. Also da fährst du ja nicht von Hannover nach Paris, fährst in eins durch. Das
gibt es ja nicht mehr, genau.
Genau, tun wir unseren Fahrern nicht an. Und die Reiseroutenplanung zum Beispiel gehört auch zu meinem Job. Also jetzt auch nach Rom oder egal wo es ist, musst du halt gucken, wo fahren die Ü-Wagen lang. Du sprichst mit den Fahrern, welche Route sie da haben wollen und buchst auch immer Hotels, wo die LKW stehen können. Also kannst ja
nicht. Aber das muss ja dann auch gut klappen, weil es gibt ja Stau und sonst irgendwas. Ja. Da musst du dann wahrscheinlich, wenn die jetzt in Stau geraten, fahren die dann einfach so lange, bis sie da sind, oder musst du dann handeln, weil sie jetzt über die Arbeitszeit kommen?
Genau, es ist halt immer, wenn irgendwas ist, rufen sie an und dann muss man reagieren. Am Wochenende, wenn man Bereitschaft hat oder unter der Woche, wenn es jetzt in Bürozeiten ist, kommt halt immer drauf an. Du musst spontan reagieren können, dass du dann ein neues Hotel buchst, weil sie über ihre Arbeitszeit kommen. Du sprichst mit denen, du bist halt einfach im ständigen Kontakt, wenn irgendwas ist. Und musst halt die Reiseroute aber natürlich so, du kannst nicht auf so, ja, knapp passt dann alles planen, sondern du musst da schon ein bisschen Puffer mit einplanen, weil man immer davon ausgehen muss, dass vor allem bei so langen Strecken was passieren kann.
Bereitschaft kenne ich jetzt von der Polizei. Wie sieht das bei dir aus? Also wie sieht Bereitschaft in der Disposition aus?
Ja, wir haben Wochenendbereitschaft, weil wir natürlich unsere meisten Produktionen finden am Wochenende statt. Also Bundesliga hauptsächlich. Und da kann natürlich auch immer mal was passieren. Und da sollte immer jemand erreichbar sein. So die meisten Sachen kann sein, dass man das vor Ort selber lösen kann, aber dann gibt es was, wenn jemand Samstag oder Sonntag aufwacht und krank ist, was macht derjenige dann? Und dafür ist dann die Bereitschaft auch da, dass man dann Ersatz sucht, mit den Ingenieuren und mit den Ü-Wagenleitern spricht, braucht ihr Ersatz, was für einen Ersatz braucht ihr, wann muss der da sein, reicht das auch, wenn jetzt zum Beispiel, wenn derjenige zum Anpfiff da ist oder muss der wirklich für den Aufbau dabei sein oder wenn irgendwas mit den Crewfahrzeugen ist, man hat einen Platten oder man kommt nicht rechtzeitig nach Hause, irgendwie so, dafür ist die Bereitschaft dann am Wochenende da.
Wenn jetzt jemand ausfällt, habt ihr da sag ich mal, immer ein Backup, worauf ihr zugreifen könnt? Oder musst du dann wirklich speziell suchen oder anfragen?
Also Backup nicht direkt. Wir können jetzt nicht den Leuten sagen, halt dir mal das Wochenende frei, falls jemand krank wird. So, das machen wir nicht.
Ja, das wäre ein bisschen blöd, ja.
Ja.
Wird auch wahrscheinlich keiner machen wollen.
Nee, verstehe ich auch. Man muss dann schon relativ flexibel gucken. Also dadurch, dass ich nicht Personalplanung mache tagtäglich, bin ich da natürlich nicht so richtig drin. Aber die Kolleginnen, die das machen, die sagen einem vor dem Wochenende dann eigentlich immer so, hier, der hat noch Luft, den könntest du anrufen. Und dann muss man halt einfach sprechen und die Leute anrufen, ob die einspringen können. Da muss man dann halt einfach kommunikativ sein.
Und wird das gerne auch angenommen? Also es ist jetzt so, wenn du jetzt jemanden anrufst und sagst, ey, kannst du nochmal einspringen? Ist ja wahrscheinlich dann eine freiwillige Sache von dem jeweiligen Mitarbeiter. Sind dann, sag ich mal, alle so positiv, ja klar, mache ich? Oder ist so, oh nee, ich habe jetzt gerade überhaupt keine Zeit, ich wollte heute in den Zoo.
Ja, von bis, aber also, es gibt alles, ja? Ist alles dabei. Aber grundsätzlich ist da jetzt keiner, ich meine, wenn man Pläne hat und das ist vielleicht nicht verschiebbar oder da ist was gebucht, da ist Geld ausgegeben worden oder so, dann zwingt man jetzt nicht denjenigen zu arbeiten. Dann sagt man, okay, danke, ich habe gefragt, alles gut. Aber es gibt immer Leute so, irgendwie passt es nicht so gut, aber wenn du keinen findest, dann ruf nochmal an. So, da hilft eigentlich dir jeder immer so aus der Patsche raus.
Und dann wartest du 5 Minuten, rufst die Person an oder guckst du dann genau. Doch schon nach Alternativen?
Ich sag dann, ja, ich habe alles probiert, gibt keinen mehr. Nee, man guckt
dann natürlich... Wäre natürlich die einfachste Lösung, oder?
Ja,
ja.
Aber man guckt dann natürlich schon, dass man auch eine andere Lösung findet. Also... Es gibt natürlich auch, wenn ich denjenigen anrufe und der ist schon meine letzte Option, dann sage ich das auch so und denke so, ich weiß nicht mehr, was ich machen soll. Und dann kriegt man das schon irgendwie alles geregelt. Also ich hatte noch keinen Bereitschaftsdienst, wo man gesagt hat, die Produktion können wir jetzt nicht mehr umsetzen, weil der und der ausgefallen ist. Das kriegt man immer schon hin.
Disponentin, da sagt man ja nicht wahrscheinlich, ich werde jetzt Disponentin und fange dann als Disponentin an. Du hast ja am Ende auch eine Ausbildung bei TVN gemacht. Warum hast du dich am Ende für TVN entschieden und warum am Ende für ja, die Ausbildung als kaufmännische, wie heißt das genau?
Halber Zungenbrecher. Kauffrau für audiovisuelle Medien.
Ja, siehste.
Genau.
Deswegen ist mir das Wort auch gefallen.
Ja, verstehe ich. TVN war Zufall tatsächlich, weil ich wusste nach dem Abi, so wie jeder Zweite, wahrscheinlich auch nicht so recht, was ich machen soll. Hab dann überlegt, will ich Eventmanagement studieren, weil ich hatte Bock auf irgendwas mit Events und irgendwas, was Organisation betrifft. Habe dann nochmal gedacht, irgendwie habe ich keine Lust auf ein Studium. Dann wollte ich Veranstaltungskauffrau werden. Das wird aber oder wurde damals nicht so oft ausgebildet. Und dann bin ich zufällig auf TVN gestoßen, weil jemand gesagt hat, guck doch mal bei Matzak. Die machen hier auch die Regionalnachrichten hier bei uns zu Hause, die Zeitungen. Ich so, okay, noch nie gehört, guck ich mal. So, Matzak hat auch Veranstaltungskaufleute ausgebildet. Habe ich mich beworben, wurde nicht angenommen. Und dann wurde aber auch TVN auf der Internetseite wurde verlinkt, weil wir ja zu Matzak gehören. Und dann habe ich gedacht, Kauffrau für audiovisuelle Medien, noch nie gehört. Aber mach ich. Weil hat klang spannend, klang nach dem, was ich irgendwie gesucht habe, ohne zu wissen, dass ich das suche. Habe mich beworben und 7 Jahre später bin ich hier. Also hat krass. Irgendwie alles geklappt. Und dann habe ich die Ausbildung da gemacht. Die geht ja 3 Jahre. Und dann wusste ich irgendwie Organisation, ich habe da alle... Abteilung durchläuft man ja und am Ende wusste ich, irgendwie ist es die Dispo und irgendwie ist es auch die AÜ. Das war am Ende so ein Gefühl, dass es einfach passt, dass ich so in die AÜ gehöre.
Was heißt, alle Abteilung durchläufst du? Das heißt, es ist nicht nur Disposition, sondern du durchläufst auch noch was?
Genau, also Disposition ist im ersten Layer Bestandteil. Also du sitzt in der AÜ und jetzt hier in der Production Dispo sitzt im ersten Layer, sitzt auch in der kaufmännischen Assistenz, wo so alles an Papierkram abläuft, also Rechnungen, die ankommen, Post, die ankommt, Mahnung, sowas alles. Dann gibt es aber auch Controlling, was natürlich zu einem kaufmännischen Beruf dazugehört. Eine Marketingabteilung bei uns gibt es. Dann gibt es die Production, die Sales-Bereich quasi hier, also das Producing, die Angebote schreiben und auch Dispo schreiben. Also hier im Haupthaus ist es ein bisschen anders geregelt als bei uns drüben. Also ich saß zum Beispiel bei CM relativ lange, auch wegen Corona, wurde mein Blog ein bisschen verlängert, weil das war ja, ne, alle mussten erstmal rausfinden, was das so ist. Und da habe ich Angebote geschrieben, abgegeben und habe dann so Drehs geplant, auch mal szenische Drehs und bin da auch mit auf Produktion gefahren. Und das durchläufst du alles hier in der Ausbildung.
Und dann hast du dir gesagt, das will ich auf jeden Fall, ohne zu wissen, dass du es ja eigentlich wolltest, und bist Disponentin am Ende bei der Außenübertragung geworden.
Genau.
Ist es da, weil es da einfach viel, viel mehr Planung und unterschiedliche Sachen gibt, oder warum hast du dich dafür entschieden?
Ich habe mich einfach wohl gefühlt in der AÜ. Es hat irgendwie gepasst mit den Leuten, die da gearbeitet haben. Ich konnte mich da gut in das Team einfinden, was da gearbeitet hat in der Dispo. Und bin kein Fußballfan tatsächlich, aber die Produktion hat mich dann doch mehr interessiert. Einfach dieses auf Außenübertragung fahren und diese Produktion planen. Dazu gehört natürlich auch mal ein Festival oder ein Konzert oder irgendwie sowas planen. Und das hat mich einfach mehr interessiert und deswegen war die AÜ interessanter für mich.
Festival ist ein guter Stichpunkt. Deine erste Produktion, wie ich mich erinnern kann, war Rock am Ring.
Ja.
Also als Auszubildende, deine erste richtige Produktion, nicht Fußball, wie es bei den meisten so ist, sondern richtig ein Festival.
Ja, das war Wahnsinn. Da war ich nämlich noch im ersten Lehrjahr, Ende ersten Lehrjahres, und dann wurde so eine Produktionsassistenz, ein Setrunner wurde gesucht, der halt mitfahren kann. Und ich war so, ja, klingt cool, ich hab Bock. Dann habe ich mich, war nicht so richtig in der Planung involviert, das hat eine Kollegin gemacht und dann bin ich da mitgefahren. Und dann stand ich da auf einmal mit ganz vielen Leuten, weil das ist natürlich auch nicht so mit einer kleinen Crew umsetzbar, so ein Festival mit zwei Bühnen. Und dann stand ich da vor Ort in meinem ersten Lehrjahr bei Rock am Ring. Das war, hätte mir das vorher jemand erzählt, hätte ich gedacht, ja, na klar, im ersten Lehrjahr fahre ich mit so Rock am Ring und arbeite da, genau.
Und darfst halt Backstage auf die Bühne, da wo Leute oder die Besucher nicht hin dürfen.
Ja.
So, du hast eben schon erwähnt, zwei Bühnen, ist ja so Standard bei Tieferin, dass man zwei Bühnen hat, eine ganz große, eine etwas kleinere, und normalerweise hast du auch als Mitarbeiter, bist du fest eingeteilt, der eine dort, einer da. Ich weiß immer, dass die Setrunner nicht für eine Crew oder eine Bühne eingeteilt waren, sondern die waren für beide zuständig. War das bei dir auch so?
Ja, genau. Also es war jetzt nicht, du bist jetzt hier die ganze Zeit oder da, weil man sagt ja auch, der Name Setrunner, ne? Da musst du halt auch manchmal rennen. Also nicht wirklich rennen, aber weil die Bühnen waren so weit auseinander, da war nichts mit Rennen. Da hast du dir dann einen Roller geschnappt, aber nicht so einen Scooter, den man aus der Stadt kennt, sondern einen richtigen Roller.
Ach so, so.
So einen Roller hast du dir geschnappt. Und bist dann über den Nürburgring gefahren, von der einen Bühne zur nächsten, wenn dann halt irgendwas war, weil es war natürlich nur an der einen Bühne war der Ü-Wagen. Und dann war so, ja, kannst du mal was bringen oder was abholen oder wir brauchen hier kurz nochmal zwei Hände, und dann warst du da unterwegs.
Aber konntest du auch ein bisschen genießen? Also ist es deine Musik am Ende überhaupt? Und hast du vielleicht da einen Künstler gesehen, der dir am Ende, ja, den wollte ich sowieso schon mal live sehen?
Also es war nicht alles meine Künstler. Da waren auch Bands dabei, wo ich dachte, oh Gott, die würde ich mir privat nicht anhören.
Zum Glück bin ich hier zum Arbeiten.
Genau. aber da gab es auch coole Sachen, wo man auch mal Zeit hatte, sich das anzugucken, wo man auch vielleicht mal fragt, ist gerade was oder ne, kann ich gerade irgendwo helfen? Sonst sag Bescheid, aber ich bin jetzt gerade mal kurz da, guck mir das an. Also ich war bei The 1975, das ist eine Band, die ich auch gerne höre, und da war ich dann auf einmal auf der Bühne und konnte mir die so angucken.
Auf der Bühne?
Auf der Bühne. Ich hatte eine Akkreditierung für auf die Bühne und stand dann da auf einmal. Wurde noch erst ganz höflich von den Security-Leuten von der Band zur Seite geschoben. Dann hast du ja
gesagt, guck mal, ich darf hier hin.
Oder? Genau, so ungefähr. Nee, das hat denen nicht gepasst, dass ich auf der Seite stand, wo die Band dann auf die Bühne gekommen ist.
Ach, du musst das dann auf die andere Seite
gehen. Genau. Ich war so, ist alles okay?
Und dann
alles
bist du fein? Über die Bühne gelaufen oder bist du hinten rum?
Genau, ich bin über die Bühne, habe ich gedacht, jetzt meine Zeit.
Nein. Hätte ja sein können, ne?
Nee, ich bin dann hinter der Bühne lang und habe dann von der anderen Seite aus zugeguckt.
Das heißt, so theoretisch von der Seite?
Genau.
Kann man sich das
so, dass man mich nicht sieht.
Ach so, also so, dass das Publikum nicht sieht, aber du am Ende am nächsten dran warst.
Ja.
Ja, krass. Ich kann mich an meinen Rock am Ring, war bei mir auch so die ersten Sachen, die ich gemacht habe. Da habe ich das erste Mal Joko und Glas dann live getroffen, Backstage. Cool. Also ich bin auf Toilette gegangen, kam wieder und dann waren die beiden da. Und dann haben die hinterher sogar für ihre Show was aufgenommen. Und dann war ich verantwortlich für die Kamera, die den Schlagzeuger aufnimmt. Mhm. Und dann konnte man mich am Ende bei ProSieben im Hintergrund tatsächlich die ganze Zeit sehen. Also auch relativ lustig. Und dann war ich ganz aufgeregt, dann sollte Rammstein das eine Mal auflegen. Und dann gab es leider eine Bombendrohung. Und dann musste das Ganze ja geräumt werden. Und ich war aber gerade im Publikum, ein bisschen weiter hinten, und musste ja eigentlich zum Ü-Wagen, also hinter die Bühne. Und die Polizei hat mich aber nicht gelassen. So, und das große Problem war da, wir hatten da unsere Hotelkarten in den Taschen noch im Ü-Wagen und wir durften aber nicht in den Ü-Wagen, weil die Polizeihunde und so weiter schon da waren. Und ich musste dann mit dem Publikum als Auszubildender, ohne zu wissen, was passiert denn jetzt, wie komme ich dann am Ende im Hotel, und ich hatte Angst, die vergessen mich, die Crew, musste ich dann das Ganze verlassen und dann auf diese großen Wiesen, wo die dann alle übernachtet haben. Und dann stand ich da und wusste nicht, wo soll ich denn jetzt hin. Ja? Aber auch da am Ende Disposition angerufen, die mir dann weitergeholfen hat. Ne? Ja. Also schon sehr wichtig, was du am Ende da machst. Ne?
Ja, Wahnsinn, dass man sowas dann, da gerät man ja in Situationen rein, wo man sagt, wo bin ich denn hier jetzt hier gelandet?
Total, aber man wird nicht alleine gelassen. Ja. Das muss man einfach mal hervorheben. Ne? Aber TVN macht ja nicht nur Festivals, macht nicht nur Fußball, sondern auch Pferdesportsachen. Mhm. Ich war schon, glaube ich, 5-mal beim Schio in Aachen. Mhm. Und es gibt aber auch Lohmühlen, da war ich auch schon mal, aber da warst du ja auch mitverantwortlich für.
Genau, das ist irgendwann in der Ausbildung da auch, wurde ich damit an der Hand genommen und hat gesagt, hier, willst du dir das nicht mal angucken? Und war dann auch so als Produktionsassistenz da vor Ort. Und seitdem ist es so zu der Produktion geworden, wenn wir das umsetzen, dass ich dann da auch immer mit vor Ort bin. So, man kennt die Leute da mittlerweile, man kennt den Kunden, die Kameraleute, die das machen, weil das ist so ein Riesengelände in Lohmühlen. Also das ist so Vielseitigkeitsreiten, wo Dressur aber auch halt so Geländereiten ist. Und dann bist du da vor Ort und das ist eigentlich auch immer eine schöne Produktion. Das ist mal was anderes. Du bist im Freien, das ist bei meiner Pollenallergie manchmal ein bisschen gemein.
Oh ja, da ist ganz, ganz doll, weil man auch voll auf dem Feld steht. Aber bist du Pferde verrückt oder hast du irgendwas damit zu tun gehabt in deinem Leben oder so gar nicht?
Nee, gar nicht.
Gar nicht. Gar also nicht, gar theoretisch nicht. Auch für dich eine Produktion, ja, kann ich machen, gucke ich mir gerne an, aber dann hört es auch auf.
Ja, genau. Also es ist jetzt nicht, dass ich da mitgefahren bin, weil mich das inhaltlich interessiert hat, sondern einfach, weil es mit der Crew Spaß gemacht hat oder immer Spaß macht und einfach auch mal was anderes ist. So die Kameraleute, du teilst die dann ein, du hast diesen riesen Geländeplan. Über das ganze Gelände sind ja dann auch die Kameras verteilt auf 3 oder ich glaube sogar 5 Meter Podesten. Du führst die Kameraleute dann an ihre, Position, weil nicht jeder weiß, sieht diesen Plan, ist so, muss ich denn überhaupt hin?
Ist aber auch groß, muss man ja dazu sagen. Ne? Man geht ja nicht teilweise, aber man fährt ja mit dem, was sind das, Buggies, glaube ich. Ne?
Ja, genau, man kriegt dann immer so 2 Buggies oder so, wo man dann über das Gelände fährt, weil da kommt man nicht so schnell von A nach B. Und ist dann da auch ein bisschen länger unterwegs, wenn man wirklich mal irgendwo ausgesetzt wird, also nicht mit Absicht, sondern man ist so, ja, ich lass dich hier mal kurz raus, ich muss dann weiter. Und bevor man dann auf wen wartet, geht man dann los, aber da ist man schon ein bisschen unterwegs.
Das weiß ich immer noch. Als ich noch Settechniker da in dem Fall war, da wurde ich dann auch, kannst du mal zur Kamera 7? Dann gucke ich auf den Plan. Ja, kann ich machen, aber ich brauche 45 Minuten, bis ich dann da bin oder länger. Oder halt, wie du sagtest, man setzt halt einen Kollegen irgendwo ab, weil es gab ja nicht so viele Buggies. Genau. Und dann sagt man, ich sammle dich wieder ein. Und meistens saß er dann da schon wartend, schon eine halbe Stunde und hat dann nur gewartet, bis man eingesammelt wird. Ne?
Ja.
Ich kann mich noch erinnern, ich habe dich letztens irgendwo mal mit einer Jacke gesehen, die kannte ich jetzt aus dem Stream von Knossi.
Ja.
Bei Battle of Social oder ich weiß nicht, bei welchem Event du dabei warst. Wie kam es denn dazu, dass du plötzlich Knossis Jacke anhattest?
Das war bei der Baller League tatsächlich. Die machen wir auch seit der ersten Saison. Damals noch in Köln in der Motor World. Und da war ich glaube, das war das zweite Mal, dass ich dabei war. Und da gab es unterschiedliche Akkreditierungen, dass du entweder unten am Set warst oder du durftest oben in den VIP-Bereich. Mhm. Ich habe mich halt hauptsächlich, da war ich auch wieder so, Produktionsassistenz geguckt, wo muss was gemacht werden. Und ich hatte eine Akkreditierung, dass ich auch in den VIP-Bereich darf, weil ich habe mich hauptsächlich bei den Kommentatorenplätzen aufgehalten. Und da waren dann mehrere Techniker von uns. Und dann habe ich immer gedacht, wenn irgendwas ist, wenn ihr was braucht, Wasser, irgendwas zu essen, sagt Bescheid, dann kann ich immer laufen. So. Dann hat sich das irgendwann so eingebürgert. Ich stand dann da bei dem Komplatz von Robby Hunke, der ja immer für Twitch kommentiert. Der hatte dann irgendeinen Gast, der mich gefragt hat, kannst du mir ein Wasser holen? Und dann war ich so, ja, kein Problem, so, ich kann kurz gehen. So, ich weiß nicht mehr, wer das war. Hab mich gefragt, bin ich kurz nach oben, hab Wasser geholt. Und dann hat sich das irgendwie so eingebürgert. Ich weiß schon gar nicht mehr, ob ich die anderen gefragt habe oder ob die schon davon ausgegangen sind, dass ich denen da was besorgen kann. Und dann kam Knossi. Und hat sich da hingesetzt, hat mich angeguckt und war so, oder ich habe gefragt, ich weiß es nicht mehr, ob ich Wasser holen könnte. Und dann habe ich, er hat nicht nur gesagt, könntest du mir ein Wasser holen, sondern er hat gesagt, könntest du mir ein Mineralwasser holen. Ich so, top, klar. Ich drehe mich um zu meiner Kollegin, war so, was ist nochmal Mineralwasser? Ist Mineralwasser mit oder ohne Sprudel?
Stimmt, wüsste ich jetzt aber auf
Anhieb. Ja, ich war in dem Moment so, was möchte er denn jetzt haben?
Aber sie Mineralwasser, so, ich gehe mal davon aus, ohne, schätze ich jetzt mal.
So, also, wir so, keine Ahnung. Sie so, ich weiß auch nicht. Ich so, ja toll, habe ich angefangen zu googeln. Was ist Mineralwasser? Und dann war so zwiegespaltene Meinung. Die meisten haben gesagt, mit. Tatsächlich. Okay. ich bin auch umgegangen, er kriegt jetzt mit Sprudel. Ist mir jetzt egal, ob er das haben will oder nicht, sonst hätte er sich deutlich ausdrücken müssen. Hab dann Mineralwasser geholt, Sprudelwasser, dem das dann so hingestellt, so alles schön und gut. Er hat dann da kommentiert, hatte so eine Jacke an, die hat er dann irgendwann ausgezogen, über einen Stuhl gehangen, die ist ihm dann irgendwann runtergefallen. Er hat dann da sein Ding gemacht.
Die hat er dir gar nicht gegeben, die hast du dir heimlich...
Genau, die hat er mir geklaut. Er weiß das auch eigentlich gar nicht, also nicht ausstrahlen. Nee, er hat dann sein Ding gemacht, war fertig, ist aufgestanden, hat mich nochmal angeguckt, hat sich bedankt, weil ich mir das Wasser besorgt habe. Und dann weiß ich nicht genau warum, aber ich gucke ihn so an und dann hat er seine Jacke aufgehoben und dann habe ich zu ihm gesagt, coole Jacke übrigens. So, ja, danke, und fing dann an zu erzählen, ja, ein Kumpel von mir, mein Friseur und dann irgendwelche Freunde und die haben eine Marke, die haben so eine richtig hippe Marke, die machen coole Klamotten. Ich so, ja, die ist dir runtergefallen, war ich kurz davor, so die einzustecken. Und er so, ja, witzig, ne? Und dann war er so, ja, warte mal kurz. Holt sein Handy raus. So, ja, warte, wie hießen die denn nochmal? Ja, warte, suche ich mal kurz raus. Fängt an, eine Sprachnachricht zu machen. Und sagt so, ja, hey, ich bin hier, moin, ich bin bei der Baller League. Hier ist ein Mädel von ProSieben. Er hat halt gedacht, ich bin von ProSieben. die findet eure Jacke, diese Fließjacke, die ihr macht, findet die richtig cool. Die habe ich gerade an. Vielleicht könnt ihr ja was zuschicken. Guckt mich an, ja, wie ist denn deine Adresse? Und ich so, okay, oh Gott, ja, dein Name und deine Adresse. Und man hat wirklich, meine Kollegin hat gesagt, man hat gemerkt, wie es gerattert hat, ob ich jetzt wirklich meine private Adresse in das Handy von Knossi jetzt reinspreche, anstatt einfach die Firmenadresse durchzugeben. Ist mir nicht eingefallen in dem Moment.
Ach, du hast deine private dann durchgegeben?
Ja, ich war in dem Moment so, ja, no risk, no fun. Ja, mein Name ist Aileen Wolf und dann habe ich meine private Adresse gesagt und dann hat er die Sprachnachricht abgeschickt und war so, ja, ich kann nichts versprechen, aber vielleicht sind sie ja so nett. Und ich so, alles gut, damit, das wollte ich damit überhaupt nicht bezwecken. So, ich wollte nur sagen, die Jacke ist cool und dann habe ich gedacht, ist vorbei. Und er so, ja, vielleicht sind sie ja so cool, vielleicht kriegst du ja was. So, Produktion vorbei. 2-3 Tage später hole ich einen Zettel aus dem Briefkasten, von wegen, wir konnten sie nicht antreffen. Sehe meinen Namen, komplett falsch geschrieben. Ich so dachte, boah, ich glaube, ich weiß, wie ich meinen Namen schreibe. Das muss eine Person sein, die das nur gehört hat.
Ja. Mhm.
Genau. So, hole das Paket vom Nachbarn ab. Und ich glaube, man weiß jetzt schon, worauf es hinausläuft. Ich mache dieses Paket auf. Was ist drin?
So eine Jacke.
Die Jacke.
Oder die Jacke.
Die Jacke. Also natürlich nicht die Knossi anhatte, aber halt die das Modell haben sie mitgeschickt. Mit einem Jutebeutel noch und so einer kleinen süßen Nachricht haben sie mir diese Jacke tatsächlich
und
nach Hause geschickt.
Und nur weil du von ProSieben warst.
Weil ich von ProSieben war. Ich glaube, die haben wirklich gedacht, ich kann dafür ein bisschen Werbung machen oder so. Aber konnte ich jetzt leider nicht.
Naja, kannst du ja auf jeden Fall auf Produktion anziehen.
Das stimmt.
Auf die zukünftigen.
Ja, das stimmt.
Ist sie denn jetzt auch in deiner Größe und passt die dann auch richtig?
Sie ist mir ein Stück zu groß. Also ich gehe ein bisschen unter in dieser Jacke, aber an sich passt sie tatsächlich. Aber
kann ja auch was Gemütliches sein.
Ja, ne? Also sie ist halt relativ dick, deswegen jetzt für den Sommer nicht mehr wirklich. Aber ja, war cool, dass sie das einfach gemacht haben, dass er so eine Sprachnachricht abgeschickt hat und dann 3 Tage
und dann
später
passiert's auch, ja.
Kommt so eine Jacke an und dann, das will man damit ja nicht bezwecken. Also ich habe ja nicht gedacht, ich sage jetzt, seine Jacke ist cool und dann kriege ich die hoffentlich. Es war einfach so, war einfach der Moment.
Überfordert auch so ein bisschen, ja. Wahrscheinlich in dem Moment.
Voll. Ja, sag mal deinen Namen, deine Adresse. Ich so, oh Gott, okay, na klar, kein Problem. Ja, war verrückt. Aber dann, also bei Knossi, der ist halt so hinter der Kamera, ist der so, wie der auch vor der Kamera ist. Ne? Also so ein lieber, netter Mensch einfach, so ein aufgedrehter Mensch. Und deswegen hat das irgendwie einfach zu der Situation gepasst.
Kanntest du den vorher, also als Streamer schon?
Ja, als Streamer. Ich habe seine Sachen nicht so geguckt. Aber wir haben auch, ich glaube, das war das Jahr davor, dass wir Battle of the Socials gemacht haben. Mhm. Da hatte er ja auch so ein Team und war auch mit vor Ort. Und da habe ich ihn halt auch schon mal gesehen. Aber ja, man hatte jetzt noch nicht keine Interaktion miteinander. Also der hat mich da wahrscheinlich das erste Mal so richtig gesehen.
Und das planst du am Ende auch, so Battle of Social oder auch die Border League?
Genau, Border League, in dem Fall war ich dann nur auf Produktion mit dabei. Es hat eine Kollegin disponiert. Aber wenn die mal Urlaub hat oder so, da springt man natürlich auch mal ein und plant das. Aber zum Beispiel Battle of the Socials habe ich auch disponiert und geplant und war dann da auch mit vor Ort.
Wie sieht das aus? Hat man da jetzt mit diesen ganzen Social-Media-Gästen auch Kontakt, dass die auch wissen, dass man da hinkommt? Oder warst du am Ende nur für das technische Mitarbeiterkonzept am Ende verantwortlich?
Beides. Also man hatte jetzt mit, weil es waren ja wirklich, das war ja ein Riesen-Influencer-Event, man hatte da jetzt mit den Influencern nicht so wirklich Kontakt. Ich habe das halt vorher geplant, habe die Kameraleute auch gebucht. Das gehört zum Beispiel auch je nach Kunde zu meinen Aufgaben, die Kameraleute zu buchen und einzuplanen. Und dann war ich aber vor Ort als Aufnahmeleiterin tatsächlich. Also ich war im VIP-Bereich, hat Lena Gerke Interviews geführt mit den Leuten, die da mitgespielt haben oder die zu Besuch waren. Und ich bin dann halt quasi, ich hatte die Regie auf dem Ohr und bin dann mal durchgegangen. So, wir sind bereit, so 3, 2, 1, los geht's, du hast jetzt ein Interview. So, das habe ich dann gemacht.
Also
und
auch
bin dann
sehr quasi, wichtig.
Ja.
Sah es wahrscheinlich auch wichtig aus mit so einem Headset und so.
Ja, ich sah sehr wichtig aus. Headset, Klemmbrett, da kommt man immer überall durch. Sieht immer wichtig aus. Ja, bin ich den ganzen Tag mit Lena Gerke da rumgelaufen.
Krass.
Das war auch witzig.
Und gab's oder war es vielleicht schon, Lena, jemanden, den du mal getroffen hast, eine große Persönlichkeit, wo du gesagt hast, boah, krass, den habe ich jetzt mal live gesehen?
Also bei Lena Gerke war auch wirklich Wahnsinn, weil man so dachte, okay, krass, die ist also in echt noch hübscher als auf Bildern und in echt wirklich sehr lieb, sehr professionell. Das war schon Wahnsinn. Die gleiche Produktion war auch Steven Gätjen, der moderiert hat. Und auch, wo du schon sagst, Joko und Klaas, ne, an den dreien kommt man ja nicht vorbei, so im Fernsehen. Und ich liebe die Formate, die sie machen und auch Steven Gätjen als Moderator. Da hat man natürlich immer so ein bisschen, du denkst, oh Gott, wenn die jetzt hinter der Kamera nicht so nett sind, wie vor der Kamera, ist das ja so ein bisschen enttäuschend. Aber bei Steven Gätjen wirklich gar nicht. Der ist in echt wirklich genauso lieb, freundlich, Profi durch und durch, aber trotzdem halt noch auf dem Boden geblieben. Und mit dem hatte ich leider nicht so viel Kontakt. Aber mit dem zu quatschen hat auch richtig Spaß gemacht. Also das war richtig cool.
Ich meine, so als normaler Mensch kommt man ja nicht so nah ran. Würdest du schon sagen, war schon eine gute Entscheidung, den Job so zu machen, weil es halt ja so aufregend und abwechslungsreich ist?
Auf jeden Fall. Also es ist jetzt nicht mein Alltag so. Mein Alltag ist Büro. Ich meine, ich bin jetzt 7 Jahre dabei und sind da schon einige Sachen passiert, aber das ist jetzt nicht das, was ich tagtäglich erlebe. Deswegen ist es für mich immer was Besonderes. Aber das brauche ich eben auch, so diese Abwechslung. Kein Bürojob, 9-to-5, du sitzt wirklich immer im Büro, sondern du kommst auch mal raus. Du erlebst mit den Leuten was, du verstehst viel besser, was die Leute da machen, du verbringst schöne Zeit zusammen, du lernst Leute, so wie Steven Gätjen siehst du dann auf einmal, also es ist schon natürlich cool.
Du erlebst Sachen, ja. Du wolltest mal noch irgendwas von so einer Geburtstagsfeier auf jeden Fall erzählen.
Ah, ja, stimmt. Das war auch bei der EM in Berlin, da hatte der Toningenieur hatte Geburtstag. Und dann waren wir so, das können wir ja jetzt nicht nichts machen. Wenn der hier schon arbeitet, hier in Berlin, dann müssen wir natürlich was vorbereiten. Und dann haben wir gedacht, okay, wir schnappen uns jetzt den Schlüssel, weil Produktionstag war vorbei. Ich glaube, es war ein Matchday -1 oder so. Und dann haben wir uns den Schlüssel vom Ü-Wagenleiter, der war eingeweiht, haben wir uns den Schlüssel geholt. Und dann haben wir die Tonregie schön gemacht. So als Überraschung, dass er am nächsten
alle
Tag
alle Felder festgeklebt. Und
genau, dass er schön an seinem Geburtstag richtig viel Spaß hat.
Überall Konfetti rein. Ja,
genau. haben dann Luftballons aufgeblasen, wo irgendwie drauf stand, alles Gute zum Geburtstag, Prinzessin. Um ein bisschen zu ärgern auch natürlich. Luftschlangen überall aufgehangen, total, ja. Dass er da schon reinkam. Und dann hat noch ein anderer Kollege hat noch eine Benjamin-Blümchen-Torte gekauft. Die haben wir dann am nächsten Tag gegessen.
Ach cool.
Ja, also haben wir uns das da wirklich schön gemacht, so als Überraschung.
Kommt sowas öfter vor, dass man so Kollegen auch mal so überrascht?
Schon, ich würde schon sagen, wenn man mitkriegt, dass jemand Geburtstag hat vor allem, dann wird eigentlich immer irgendwas besorgt. Das wird jetzt nicht stillschweigend einfach so, gut, alles Gute, sondern da wird eigentlich immer schon was gemacht.
Eileen, mega spannender Einblick in deinen Job. Ich finde es richtig, richtig cool, dass du da auch mal mit live dabei bist und hoffe natürlich, dass wir zusammen auch mal irgendwann mal auf einer Produktion zusammen
hatten
sind.
Hatten wir wirklich noch nicht, nee, oder?
Ne? Tatsächlich ja, noch krass. Nicht. Also da hoffe ich auf jeden Fall drauf und danke, dass du da warst.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Dankeschön. Yeah.